Ich bin immer noch in der großen Serie. Im Gespräch über. Und wir haben uns Eden angeguckt und wie Gott sich Dinge ursprünglich vorgestellt hat und was das für uns bedeuten könnte oder bedeutet, um zu schauen, ob wir dort nicht eine Vorstellung von dem bekommen, was Gott vorhatte, immer noch vorhat und wo es für uns hingehen könnte, um Weisheit zu erlangen. Und ich will also heute, danke Jesus, dass du das wirklich hinbekommst, dass du größer bist als wir. Ja, sehr gut. Ich habe heute ein Thema, was ich wirklich irgendwie selber sehr herausfordernd finde. Wir haben uns viel angeguckt, Garten Eden, wie Gott sich das gedacht hatte. Dann hatten wir mal kurz reingeguckt, was passiert ist, als Adam und Eva sich sozusagen aus Beziehung gelöst haben und welche Folgen das für uns alle hatte. Also kurz zusammengefasst, wir sind aus dieser ungetrübten Beziehung mit Gott herausgefallen und wir haben Beziehung verlassen. Und wir haben angefangen, Lügen zu glauben über Gott, über uns selber. Schuld hat irgendwie Zugang gefunden und ist eine Kraft, die wirkt und die prägt. Und wir alle haben da wahrscheinlich Erfahrungen damit. Und ich will heute mal kurz etwas über Kain und Abel sagen, weil ich das wirklich spannend finde. Und was ich wirklich interessant finde, also man sagt ja so oft, Gott wird dir helfen oder da muss Gott dir irgendwie helfen oder beistehen oder ich habe Gott in meinem Leben. Und die wirklich für mich eine ganz spannende Frage ist, wie höre ich das? Wenn Gott mir beisteht und für mich ist, ist es so etwas wie, ich bin der arme kleine Markus und Gott ist so was Ähnliches wie das große Kollektiv, der große Vaterstaat, der alles für mich regelt. Also man könnte das sicher auch irgendwie anders sagen. Aber höre ich das mit einer inneren Haltung von ich, der das Opfer in der Geschichte ist und Gott ist derjenige, der mir helfen muss? Oder höre ich das, dass ich den an meiner Seite habe, der sich alles gedacht hat, der selber Regierender ist, in dessen Bild ich geschaffen wurde und in dessen Augen ich immer noch Regierender und Herrschender bin? Was höre ich? Ich glaube, das ist wirklich eine Grundsatzfrage und ich bin davon überzeugt, die ist nicht so einfach zu beantworten. Vor allem aus dem Grund, weil so wie ich es präsentiert habe, scheint ja offensichtlich zu sein, dass die richtige Antwort Antwort B ist. Also, dass ich irgendwie mitregiere. Und das Problem ist, zumindest in meinem Fall, dass wenn ich weiß, was die richtige Antwort ist, dass ich dann ganz schnell dabei bin zu gucken, dass ich irgendwie dort reinpasse und mich nicht mit dem abgleiche, wo ich innerlich stehe. Ich hatte ein paar Leuten schon erzählt, habe ich das letzte Mal hier auch schon erzählt? Wir lesen gerade so ein Beziehungsbuch. Ich komme nicht drum rum. Ich kann es mir nicht nehmen. Das Buch trägt den Titel Wie wir lieben. Für alle, die den Suchen des Dinges vergriffen und was man heute noch finden kann, ist ein anderes Buch, das trägt denselben Titel wie Wir lieben und eine Anleitung für Polygamie und so. Also das ist das Falsche, nur dass ihr euch dort nicht verwirren lasst. Das Cover sieht aus wie so ein 50 Pfennig Groschen Roman, den man für schwülstige Gedanken am Bahnhof kauft, aber der Inhalt ist brillant. Und ursprünglich in Englisch sieht das Cover auch wirklich gut aus, ist halt neutral. Und das Spannende ist, da wird beschrieben, also wo kommt man her, wie ist man geprägt, das hilft, kann einem helfen, sich selber zu verstehen, den anderen zu verstehen. Und dann werden dort verschiedene Persönlichkeiten beschrieben. Und was wirklich spannend ist, sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen, dass der Autor, also er schreibt das mit seiner Frau, aber das sagt, glaube ich, er, sagt, hör mal, wahrscheinlich ist es so, dass du in eine von diesen Kategorien passt oder in mehrere, aber du bist nicht so besonders. Ich fand die Aussage super, weil wir leben in einer Zeit, wo wir es, also wo ich, also das ist mein Empfinden, wo wir sehr davon, so sehr davon geprägt sind, alles ist immer so besonders und ganz speziell und kein Wunder, dass Dinge auch manchmal so schwierig erscheinen. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, guck mal, die grobe Linie ist hier drin, das hat schon 5 Millionen anderen geholfen, 3 Millionen vielleicht nicht, aber die Chance ist nicht so unwahrscheinlich, dass es mir auch helfen könnte. So, und auf jeden Fall diese 5 Kategorien, ich benenne sie kurz, also ich finde das Buch wirklich ermutigend und diese 5 Beschreibungen sind, es gibt 5 Prägungen oder Persönlichkeiten, die haben so tolle Namen wie Vermeider, Gefälliger, Zwiespältiger, Beherrscher und Opfer. Und das Gute daran ist, es gibt keinen Guten. Weißt du, es gibt so nicht noch eine 6. Kategorie, die sich irgendwie nennt, und dann gibt es noch solche Heiliger Petrus Apostel und übers Wasser Geher und am Ende Vollender. So, ah ja, genau, der wäre ich gern. Sondern es gibt so 5 Typen, wo du sagst, alle sind doof. Ist es ja auch. Also mit mir manchmal das aushalten zu müssen, ist manchmal auch gut und manchmal halt auch doof. Einfach weil ich bin. Und wenn man irgendwie was entdeckt, wo man merkt, es geht nicht darum, dass ich in einem guten Licht dastehe, sondern es geht darum, dass ich entdecke, wie ich geprägt bin und wie ich bin, dann hilft mir das manchmal mehr, als wenn ich das mir innerlich versuche, vorzumachen, dass ich schon der gute, heilige Petrus übers Wasser geher Ehemann bin oder was auch immer so. Und ich glaube, dasselbe. Da ist der Müll immer noch zu Hause. Ja, das ist moderne Ehe. Es wird alles geteilt, bis auf Reifenwechsel und schweren Einkauf reintragen. Okay. Also zurück. Wir schauen uns das mal an. Aber die Frage, die ich noch mal kurz stellen will und wo ich einen kurzen Moment dir geben möchte, war doch die, wenn ich davon ausgehe oder sage, Gott ist mit mir, ist das etwas, wo ich innerlich denke, oh, endlich ist einer da und kümmert sich um mich, weil ich kann's nicht? Oder heißt Gott ist mit mir, dass derjenige an meiner Seite ist, der mich befähigen möchte, dass ich selber und stark und in seinem Bild regierend durchs Leben gehe? Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Frage. Also ich glaube auch, dass die brutal schwer ist zu beantworten und auch nicht so einfach, aber ich glaube, dass es nachdenkenswert ist. Also wir lesen 1. Mose 4, ab Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Ich habe einen kurzen Gedanken, aber wir hatten hier schon mal über das Thema Sexualität und was Gott sich dabei gedacht hat, gesprochen. Und Adam erkannte seine Frau Eva. Das, also weißt du, ja genau, ach du bist, fast hätte ich dich nicht erkannt so. Können die nicht, also wenn da ein Kind dabei entsteht, können die da nicht einfach offen und frei drüber sprechen, dass die Sex miteinander hatten? Aber ich glaube, es gibt einen Grund. Weil wenn wir heutzutage über Sexualität sprechen, dann sprechen wir oft und ganz schnell über etwas rein Körperliches. Und was die Bibel tut, sie spricht über ein Ganzsein. Natürlich geht es um etwas Körperliches, aber es geht auch darum, dass da seelisch etwas passiert und dass das etwas zutiefst geistlich-spirituelles ist. Dass hier eine Verbindung entsteht, dass man sich in der Tiefe erkennt und vertraut, die weit mehr und viel schöner ist als nur das rein Körperliche. Ich will da wirklich werben, dass wir gemeinsam mit dafür bekannt sind, dass wir dass wir die sind, die aus dieser Achtung, gefährlich und Vorsichtecke wegkommen, hin zu Verkündiger von dem, was Gott ursprünglich sich dabei gesagt hat. Auch wenn es manchmal Leute herausfordert, wenn Ehepaare offen und frei und voller Leidenschaft und Begeisterung über die Sachen reden und Singles da sind, dann klar ist das herausfordernd. Das ist wie wenn ich am Autohaus vorbeilaufe und denke, es reicht halt noch nicht für ein AMG. Aber deshalb stellen die trotzdem hin, weil die schön sind. Und dasselbe sollte doch dort auch gelten. Die Schönheit Gottes feiern wir. Also, und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Auch spannend. Aber hier kommt dasselbe Prinzip. Adam und Eva steigen ins Bett, da entsteht Kain, aber in der Tiefe wissen sie, die Fähigkeit, dass wir so angelegt sind, wie wir angelegt sind und dass wir das genießen und dass wir die Fähigkeit haben, uns fortzupflanzen und zu vermehren, ist ein Geschenk Gottes. Das ist eine Grundüberzeugung, die haben. Deshalb ist es nicht nur wir beide, sondern irgendwie Gott ist da ganz natürlich integraler Bestandteil von ihrem Leben. Und dann heißt es weiter, Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Also irgendwie eine ganz, also ich finde es eine furchtbar spannende Geschichte. Das erste ist, bis dahin gibt es keinen Aufruf zu Opfern. Also es gab keine Verordnung zu opfern. Das ist etwas, was, also es wird einfach nicht näher beschrieben, aber vermutlich wollten Kain und Abel Gott einfach aus Dankbarkeit eine Freude machen, etwas darbringen, durch ihre Arbeit einen Teil Gott zur Verfügung stellen. So, das ist, was sie einfach wollten. Sie mussten es nicht, aber das ist, was passiert ist. Und aus irgendeinem Grund wird das eine Opfer angenommen und das andere nicht. Und wie oft hatte ich Diskussionen und warum und wieso und ist es nicht ungerecht? Und ich verstehe diese Gedanken. Ich glaube nur, dass sie nicht hilfreich sind, weil sie tragen in sich dieses Gott muss und der andere und dieses ganze Vergleichen. Kain und Abel opfern beide. Das eine wird angenommen, das andere ohne Angabe von Gründen scheinbar nicht. Und darüber wird Kain so wütend, dass in ihm etwas passiert und losgeht. Und Gott kommt auf ihn zu in seiner Situation und sagt, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Und die Idee dahinter ist, Kain, du kannst herrschen. Du kannst herrschen über deine Gefühle und über dein Innerstes. Und du bist von dem, was du innerlich als Ungerechtigkeit empfindest, dem bist du nicht ausgeliefert. Das ist die ganze Idee dahinter. Gottes Hilfe kommt, indem er vorher spricht. Kain, du bist berufen, als Gegenüber Gottes zu leben und nicht als Gegenüber von deinem Bruder. Es ist doch irgendwie witzig. Kain ist sauer auf Abel, aber das Opfer nicht angenommen hat doch Gott. Also ich kenne die Gründe nicht, ich habe da eine Meinung dazu, aber ich will die gar nicht so sehr in den Vordergrund spielen, weil ich zuerst mal denke, es ist wichtig, dass wir dieses Grundding verstehen. Kain, du bist sauer, weil deins nicht angenommen wurde, aber anstatt, dass du irgendwie mit Gott ins Gespräch kommst, der sogar zu dir kommt und ihr hättet reden können, sagen, sag mal, warum ist ein, fängst du an, böse auf deinen Bruder zu werden, weil dessen Ding angenommen wurde. Kennen wir das nicht irgendwo anders her? Also, der eine sieht besser aus, der andere hat scheinbar eine bessere Ehe oder eine glücklichere. Der nächste hat keine. Das ist für manche auch Paradies. Dann hat der eine einen Gehaltscheck, der hat eine Null mehr und zwar nicht davor, sondern hinten dran. So, und was auch immer es ist, aber also ich ertappe mich selber dabei, dass ich so ein Gefühl von Gerechtigkeit habe und Gerechtigkeit sieht für mich oft so aus gleich. Also gleiches Ergebnis, anstatt gleiche Möglichkeiten. Beide hatten dieselbe Möglichkeit. Sie konnten opfern, sie mussten es nicht mehr. Beide hatten es gemacht. Das eine wurde angenommen. Ich bin mir sicher, Kain hätte nochmal ein Opfer bringen können. Hundertprozentig. Ich glaube, Gott ist ein Gott der Entwicklung. Und Gott ist jemand, wenn wir sagen, du, aus irgendeinem Grund wurde das nicht angenommen oder hat sich's nicht erfüllt, gibt's was, was ich lernen kann. Er ist gerne bereit zu helfen und zu reden. Aber ich merke in meinem Leben, es ist manchmal einfacher, wütend zu werden auf den anderen, der scheinbar mehr hat, und mich selber als der Arme darzustellen. Und es ist so leicht, oh ja, guck mal, und es ist doch verständlich, und der Kain, und es wurde nicht angenommen. Und es ist doch klar, dass man dort irgendwie wütend und traurig und was auch immer ist. Und was wir tun ist, wir entwickeln eine innere Mentalität, wo wir uns als Opfer von Umständen sehen. Also das macht, glaube ich, keiner bewusst, aber ich glaube, das ist die Folge von dem Ganzen. Und ich bin genauso und ich tappe immer noch in dieselbe Falle. So, da geht's mir nicht darum, ah, und bist du der Böse, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass die Denkweise böse und zerstörerisch ist. Das ist für mich der Punkt. Irgendwie ist es dieselbe Geschichte wie bei Adam und Eva. Gott kommt zu Adam, da ist irgendwas schiefgelaufen. Und anstatt dass Adam auf Gott reagiert, fängt er an, ja, die Frau, die du mir gegeben hast. Und er sucht seine Fehler in der Außenwelt. Und die Frau, also Eva, macht genau dasselbe. Die Schlange, die du gemacht hast, die. Und wir sehen hier irgendwie dasselbe Muster. Anstatt dass Kain bei sich selber bleibt, geht er zu äußeren Umständen. Was ich sagen will, ich glaube, es ist gut, bei anderen vom Besten auszugehen, aber für sich selber nach dem Besten zu streben. Es ist gut, bei anderen vom Besten auszugehen, aber bei sich selbst nach dem Besten zu streben. Und das beinhaltet oder bedeutet, also egal wie man das ausdrückt, ehrlich, gesund, selbstkritisch sich einzuschätzen. Zu wissen, ich bin noch nicht am Ende meiner Reise. Da gibt's noch Dinge, die vor mir liegen. Und es ist eigentlich notwendig zu merken, dass da noch Dinge vor mir liegen, dass ich sage, ich bin noch nicht da, weil das bedeutet, ich gebe mir Raum für Entwicklung. Und ich gebe auch Gott Raum, mit mir Entwicklung zu durchleben. Jesus hat eine ganz spannende Frage, die er immer und immer und immer wieder stellt. Was willst du, was ich dir tue? Bei mir ist alles gut. Ich bin der Heilige. Ja, Gott sieht dich als Heiligen, aber es heißt nicht, dass ich schon so handle. Und wenn ich mich dort selber falsch einschätze, ich glaube, Gott nimmt mich ernst. Und wenn ich ihm sage, ich passt, dann denkt er, dann gucken wir mal, Markus. Aber mich brauchst du nicht als Partner. Ich glaube, für Entwicklung ist es wirklich, wirklich notwendig, nach dem Besten zu streben und ehrlich mit sich selber zu sein und zu sagen, hier kämpfe ich. Hier brauche ich Veränderung. Das ist der Grund, warum Gott vorher zu Kain kommt. Bis er sagt, Kain, da ist was. Da ist was in deinem Leben. Ich sehe es, du bist wütend. Und du kannst mir nicht ins Angesicht schauen. Das ist nicht gesund. Und ich bin Gott und mir sind die Hände gebunden, weil es ist dein Leben. Das Äußerste, was ich tun kann, ist, da hilft uns Corona. Ich kann dir eine Hand ausstrecken, aber ich darf dich nicht berühren. Also ich kann dir sagen, wo das Problem liegt, aber ich kann das Problem nicht für dich lösen. Du bist bestimmt, dieses Ding selber in die Hand zu nehmen. Du bist bestimmt, über diese Dinge zu herrschen. Es liegt an dir. Das ist, was Gott Kain sagt, und er gibt ihm die Möglichkeit zur Veränderung. Ich will noch was sagen. Es fällt mir auf, bei mir, aber auch bei anderen, aber es reicht ja, wenn es bei mir so ist, vielleicht hilft es dir. Ich gehe viel zu schnell davon aus, wenn ich irgendeine Geschichte lese, also auch Bibelgeschichten, die ja dazu da sind, dass wir lernen und Gott näher kommen, dass ich der Gute in der Geschichte bin. Also ich weiß ja, Jesus ist Jesus, der bin ich nicht. So, aber weißt du, also ich habe diesen Spruch, Pfingstler und Pharisäer fangen beide nicht nur mit P an. Das waren alles Leute, die das Beste wollen. Die hatten Leidenschaft für Jesus. Die waren wirklich hingegeben und haben das mit einer Ernsthaftigkeit betrieben, wie sonst kaum jemand. Aber ich lese die Bibel und ich denke, also so blöd kann man gar nicht sein. Ich lese die Bibel und denke, also weißt du, Petrus, an Gott zu zweifeln. Also mir wäre es nicht passiert. Und die Geschichte mit dem Hahn, leider bin ich, Paulus würde sagen, die unzeitige Geburt. Also ich kam halt 2000 Jahre zu spät, sonst wäre die Geschichte echt anders ausgegangen. Weißt du, ich hätte mich hingestellt. Ich glaube, die meisten haben von diesem Experiment gehört, wo die, ich glaube, es war eine Schulklasse, aufgeteilt, also es war eine Schule, also auf jeden Fall, es war ein Experiment. Und da haben die zwei Gruppen gebildet, Wärter und Gefangene, kennt ihr das? Und haben einfach gesagt, wir überlassen dieses Ding sich selber. Und das Ergebnis von dem ganzen Experiment war, dass die Leute, die das beaufsichtigt hatten, das beenden mussten, weil sich innerhalb kürzester Zeit Strukturen und Unterdrückungsmechanismen entwickelt hatten, die an Grausamkeit wirklich kaum zu überbieten waren. Und zur Erinnerung, es war einfach nur ein Experiment. Da waren noch nicht mal Straftäter und Aufseher. Da waren einfach Menschen, die mitgemacht haben. Und jeder wusste, ich bin einfach nur freiwillig halt einer Gruppe zugeteilt worden. Und die einen mussten leiden. Und das ist wirklich dramatisch. Das ist wirklich dramatisch, was dort passiert. Ich merke für mich, manchmal bin ich schnell dabei zu sagen, das ist wirklich dramatisch. Ich stelle mir selber die Frage, also die Frage, Markus, was wäre, wenn du dabei gewesen wärst? Genau, alles anders. Was wäre, also ich finde es ja noch einfacher, bei den Gefangenen zu sein, weil da musst du nur lernen, Schmerzen auszuhalten. Und wenn du es nicht lernst, kriegst du es ja trotzdem. Also weißt du, das ist nicht allzu schwer. Du bist einfach der Gefangene und du wirst gequält. Du wirst klarkommen oder du wirst klarkommen. Du hast gar keine Wahl. Das wirklich Spannende ist, wenn du in der Gruppe der Wärter bist. Weil es bedeutet, dass du in einer Gruppe bist, die tatsächlich über Macht verfügt und die sich gegenseitig anfeuert und die Stück für Stück mit kleinen Dingen anfängt, Grenzen zu überschreiten. Und du bist Teil dieser Gruppe. Und was mein Job wäre, wäre aufzustehen und zu sagen, hey, wir überschreiten hier eine Linie. Weil am Ende das zu bewerten, dass das Ding schief ist, ist ja nicht die Kunst. Die Kunst ist, es mittendrin zu entdecken, hier wird Stück für Stück eine kleine Grenze überschritten und ich bin aufgefordert, hinzustehen und zu sagen, so nicht. Das ist die Kunst. Also das, die, Das finde ich den herausfordernden Teil in dem Ganzen. Nicht der Gefangene zu sein, sondern in der Gruppe von denen, die tatsächlich die Macht haben und gut damit umzugehen und sich zu behaupten, auch gegen Ungerechtigkeit. Und ich glaube, das ist der Ansatz. Ich glaube, das ist auch der biblische Ansatz. Veränderung geschieht von innen nach außen, von klein nach groß, von privat nach öffentlich. Ich kontrolliere oder herrsche zuerst. Herrsche, das ist ja, weißt du, wir hören das gleich immer wie unterdrücken, sondern ich habe es oft genug gesagt. Ihr dürft es auch richtig oder falsch verstehen. Aber ich herrsche über mich, über Familie, über Stadt, Region und Land. Es fängt immer so an. Es fängt immer im Kleinen an. Und ich finde, das ist die Herausforderung. Deshalb ist Gott derjenige, der gleich am Anfang spricht und befähigt, weil er sagt, du bist der, der entscheidet. Du bist geschaffen in meinem Bild. Du bist dazu bestimmt, Gutes zu tun. Du bist dazu bestimmt, zu segnen. Und ich sehe, da ist eine Macht in dir am Wirken, die ist wirklich zerstörerisch. Und ich will es dir vorher sagen, dass du dich entscheiden kannst. Wenn ich jemanden nicht in die Augen sehen kann, wenn ich anfange, mit bestimmten Personen nicht sprechen zu können, wenn ich Unterstützung von Unbeteiligten für meine Meinung suche, um eine Rechtfertigung für mein Verhalten zu haben, dann passieren genau dieselben Dinge wie damals. Das ist wirklich spannend. Und ich glaube, wenige hatten den Segen, von einem Vater und einer Mutter erzogen worden zu sein, die ihnen diese Dinge beigebracht haben. Du darfst entscheiden und du bist dazu bestimmt, zu regieren. Und wenn es etwas gibt, dann bist du ein Lösungssucher. Du bist jemand, der Dinge verändern kann. Wir sind oft alle mehr oder weniger in einer Opferrolle groß geworden, ob wir das wollten oder nicht. Und das tut mir wirklich, wirklich leid, wenn du so groß geworden bist. Aber dich da drin zu bestärken, wird dir die Lösung nicht näher bringen. Weißt du, es gibt sowas. Es gibt Leute, die sind immer so sanft und so verstehen alles und auf einmal verschwinden sie aus deinem Leben, weil es irgendeine Kleinigkeit gab, die irgendwas ausgelöst hat. Und dann hört man hinten, kennt ihr das? Hört man hintenrum Dinge und du fragst dich, wo kommt das her? Wo kommt das her? Warum ist da keiner aufgestanden? Wahrscheinlich deshalb, weil man nie erlebt hat, dass man tatsächlich mitbestimmen darf und dass man selber die Macht hat, Dinge zu prägen und zu gestalten. Und dass gelingende Beziehung davon abhängig ist, dass beide ihren Teil beitragen. Auch in Bezug auf Gott. Gott sein Teil, ich mein Teil. So, herzliche Einladung, Gottes Job, mein Job, die Predigt von letzten Sonntag von der Svenja. Es muss jemand geben, der dafür sorgt, dass Dinge richtig laufen. Richtig. Richtig. Es muss jemand geben. Gott glaubt, dass du das bist und dass ich das bin. Das ist, was Gott tatsächlich glaubt. Und was er in dir sieht. Und das Ding ängstigt mich und fordert mich heraus, aber ich merke, da ist der Weg in die Freiheit. Weil es gibt niemand, der so sehr Interesse daran hat, dass es mir gut geht, wie Gott und ich irgendwie auch. Und wenn wir beide irgendwie da drin partnern können und ich in seiner Gegenwart Ängste loslasse und heil werde, dann wird das eine gute Geschichte. Und dann muss ich nicht warten, bis endlich der Markus mir hilft, damit ich mein Ding hinbekomme. Das kann sein, der wird in 3 Jahren noch nicht da sein. Das könnte passieren. Aber es selber mit Gott anzugehen, super. Und dann heißt es weiter, was dann passiert ist folgendes. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Dieselbe Geschichte wie bei Adam und Eva. Gott weiß die Dinge. Dass er die Dinge fragt, ist nicht, weil er einen Wissensmangel hat. Er fragt die Dinge, damit wir die Möglichkeit haben, uns selber zu reflektieren und zu schauen, was passiert ist. Und damit das Innerste rauskommt. Kain hätte sich auch entschuldigen können, aber stattdessen macht er Folgendes. Kain antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Brüders Hüter sein? Gott aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und was ich wirklich spannend finde, ist Folgendes, und mit dem werde ich enden. Kain vertauscht die wichtigen Dinge. Ich glaube, wenn es um unsere Identität geht und um unsere Entwicklung, sollten wir auf Gott schauen und nicht auf unsere Mitmenschen. Schau, ich bin irgendwie tief davon überzeugt, wenn der Markus aus welchen Gründen auch immer 3 Millionen morgen bekommt, so wie das halt regelmäßig in der Tasche irgendwie. Also, und ich gebe davon 3 Millionen weiter. Und es kommt jemand hierher und erzählt, weißt du, ich hatte letztens so Hunger und ich bin am Supermarkt vorbeigelaufen. Ich wollte den Apfel schon greifen und da ist mir eingefallen, ich bin nicht dazu berufen, Edeka zu berauben. So, ich bin dazu berufen, Eigentum zu achten. Und er legt diesen Apfel zurück. Keine Ahnung, was brillanter ist. Also beides ist super. Aber wenn ich aus Überfluss weitergebe, dann ist das super und sollte man weiter tun. Aber wenn derjenige einen Hintergrund von Gewalt hat, keine Grenzen kannte, vielleicht aus dem Gefängnis entlassen wurde, Gott gefunden hat und irgendwie merkt, ich bin berufen, Eigentum zu achten, dann ist das ein Riesenschritt. Ich weiß nicht, welcher besser ist. Ich weiß nur, jeder sollte gucken, dass er seine Schritte geht. Das ist, was ich sagen will. Und so ist es auch bei dem. Wir sollten nicht auf den anderen gucken, sondern auf Gott und von dem haben und dann andere segnen. Stattdessen passiert es oft, wir gucken auf dem, was macht der andere, wie geht's dem anderen? Was hat er mehr, was hat er weniger, warum ist er mehr begabt, warum fühle ich mich so schlecht? Da ziehen wir unsere Identität und unseren Wert her. Und wenn Gott uns dann drauf anspricht, ach so, mit dem, ja, der ist ja für sich selber verantwortlich, keine Ahnung, was der macht. Das müssten wir dann sagen, wenn es um unsere Entwicklung und um unsere Herausforderungen geht. Dann sollten wir das sagen. Keine Ahnung, warum Gott dein Opfer angenommen hat. Meins hat er nicht angenommen, aber das hat mit uns beiden nichts zu tun. Du bist nicht wichtig. Also ich werde mit Gott darüber sprechen und ich werde gucken, dass ich da was lerne und mich weiterentwickle. Da brauche ich den anderen nicht. Da sollten wir auf Gott schauen und nicht auf den anderen. fertig. Ich glaube, dass es tatsächlich herausfordernd ist. Und ich... Ich glaube, in der Tiefe, wir brauchen manchmal Ermutigung. Und es ist super, wenn wir die erleben. Und manchmal brauchen wir das, dass Gott nochmal unsere tiefsten Überzeugungen rüttelt. Und wir ehrlich werden, also das ist ja keiner, hoffentlich, oder ich gehe davon aus, keiner macht es absichtlich. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe immer noch und ich kann einige Dinge in meinem Leben benennen, wo ich Bereiche hatte, wo ich bewusst blind war, die ich nicht wahrhaben wollte. Und es hat Rütteln und Schütteln und Krisen haben mir geholfen, ehrlich damit umzugehen. Aber was ich sagen will, in dem Ganzen, ich kenne diese Kämpfe von ich bin sauer, mein Blick senkt sich, mein blöder, also in dem Beispiel war es ja der Bruder, sorry an die Anwesende ausgenommen, so wo ich sage, der andere ist schuld für meine Misere. Und ich habe mich selber in eine Position gebracht von Opfer und von Unfähigkeit, etwas zu ändern, weil die Verantwortung, etwas ändern oder die Möglichkeit, etwas zu verändern, heißt auch, ich bin verantwortlich für meine Emotionen, für meine Entscheidungen und für meine Handlungen. Und manchmal lieb ich's mehr, der Bemitleidenswerte in der Geschichte zu sein. Und manchmal liebe ich es mehr, der zu sein, der einen guten Grund hat, warum er so reagiert, wie er reagiert. Ich verstehe keinen so sehr. Ich verstehe ihn. Gott ist derjenige, der uns helfen möchte, darüber zu herrschen. Und ich glaube, vieles fängt damit an, zu sagen, Gott, ich wünschte, es wäre anders. Aber ich kämpfe da. Ich bin gefangen in Entschuldigungen, in Zuweisungen, was andere machen. Ich habe noch nicht gelernt zu regieren. Ich habe noch oder nur teilweise gelernt, mitzubestimmen. Wenn die Umstände passen, habe ich einen Vorgeschmack. Helf mir, das in meiner Herausforderung auch zu lernen. Das ist meine Einladung. Ich würde ein kurzes Gebet sprechen. Wenn es dir so geht, kannst du innerlich gerne mitbeten oder auch eine Hand erheben als Zeichen von, ich bin einer von denen. Ist ja auch, genau. Jesus, ich danke dir, dass wir berufen sind zu herrschen. Und ich will sagen, dir sei es wirklich geklagt, dass wir oft anders geprägt und erzogen worden sind. Aber ich danke dir, dass die Wahrheit uns frei macht und dass wir mehr in deine Wahrheit verwandelt werden und dass du selbst mit uns bist und dass du nie aufhörst, an uns zu glauben und stark zu sprechen und vor allem uns stark zu machen. Und ich will das wirklich über jedem, der innerlich eine Entscheidung getroffen hat, aussprechen, dass dein Geist stark wird. Nicht, weil alles gut läuft oder alle dir applaudieren, sondern weil du weißt, Gott ist mit dir. Und du bist berufen und dazu bestimmt, zu herrschen und zu regieren. Friedensbringer zu sein, das Böse mit Gutem zu überwinden. Auch wenn man die anderen Emotionen wirklich nachvollziehen kann. Aber ich segne dich mit dieser Überwindermentalität, die Gott von Anfang der Welt für uns alle vorgesehen hat, dass du sie mehr und mehr entdeckst und darin lebst und darin ruhst. Amen. Amen.